Und darauf sich einzulassen, glaube ich, eigentlich ist das Schwierigste und Wichtigste beim Ethnologiestudium. Gut. Von daher also mein seltsamer Drive, Ihnen neue Portes nahezubringen. Und seinen Absatz von 1953, The Structure of Unilineal Descent Groups. Wahrscheinlich das Wichtigste, was im Bereich der Abstammungsordnung überhaupt jemals von einem Ethnologen geschrieben wurde. The Structure of Unilineal Descent Groups. In American Anthropologist 1953, Nummer 55 erschienen. Da geht es im Prinzip darum, dass Meyer-Fortes ziemlich genial darlegt, was mitteleuropäische Studenten normalerweise nicht so gerne verstehen wollen können, dass es eben Verwandtschaftsordnungen gibt, die im Prinzip von der Abstammung her den Vater in den Mittelpunkt drücken und die Mutter ausblenden und sagen, für die Abstammung zählt weniger bis null, wer meine Mutter, wer meine Großmutter und wer der Mutter war, und es zählt ausschließlich fast so präzise für die Gesamtgesellschaft, wie es für europäische Aristokratie nur in ihrer Schicht üblich war, wer die Väter waren. Und noch weniger als bei europäischen Aristokratien werden Frauen in der genealogischen Erinnerung berücksichtigt. Was haben unilineare Abstammungsgruppen gemeinsam? Dass eines von beiden Geschlechtern in der Abstammung ausgeblendet wird. Bei matrilinearen Gesellschaften in der Erinnerung, in der genealogischen Erinnerung, das männliche Geschlecht ausgeblendet, der Brüder und der Väter. In patrilinearen Gesellschaften wird das weibliche Geschlecht in den vorangegangenen Generationen ausgeblendet, nämlich die Schwestern und die Mütter. Und daher wendet sich dann Meyer-Fortes als Spezialist der westafrikanischen Gesellschaften, der er war, speziell den patriarchalen Gesellschaften zu und zeigt, dass es hier in jeder Ebene natürlich bei patriarchalen wie bei matriarchalen Gesellschaften das Problem der Erbteilung gibt. Stärker als sonst stellt sich in unilinearen Gesellschaften das Problem der Erbteilung. Das wird noch einmal virulenter dort, wo eine Gesellschaft Polygynie kennt. Poly heißt viel und Gynaikos heißt, wie Sie wissen, Frau. Polygynie heißt Gesellschaften, in der es erlaubt ist, dass ein Mann gleichzeitig mit mehreren Frauen verheiratet ist. Das Gegenteil gibt es in der Ethnologie auch, ein bisschen seltener, und das heißt dann Polyandrie, weil Andros, wie Sie sich denken können, dass ich es weiß, Mann griechisch heißt, und daher heißt es entsprechend aber Polyandrie. Beides zusammengefasst, also Heiratsformen, wo eine Person gleichzeitig mit mehreren Personen des anderen Geschlechts verheiratet sein darf, wenn man dann Polygamie, viel Ehe. Polygamie heißt also nicht viel Weiberei, wie sie sehr oft von Unkundigen der Ethnologie hören können. Polygamie heißt nicht viel Weiberei, falsch, da gehen Sie sofort heraus aus der Prüfung, wenn Sie mir das sagen. Das ist so ähnlich, wenn Sie nicht wissen, der Franz Kurs war. Ja? Bei manchen Fragen sage ich danke, das höre ich jetzt nicht weiter. Also, Polygamy heißt nicht die Weberei, sondern es heißt, dass es in einer Gesellschaft erlaubt ist, dass eine Person gleichzeitig mit mehreren Personen des anderen Geschlechts heiratet. Gut, das da hier ist eben ein Fall von Polygyny. Das muss jetzt fertig werden. Und wenn Sie in unilinearen Gesellschaften schon das Problem der Erbteilung haben, dass das Eigentum der Person Vater A sich aufteilt auf seine Söhne A3 bis A4, so zeigt Meyer Fortes, ist es bei polygynen Ehen dann noch einmal verschärft, dieses Problem der Erbteilung, weil A1 mit der Frau BX und der Frau BY und der Frau BZ verheiratet ist und sich bei den Ehen, bei den Kindern, die aus jeder dieser gleichzeitigen Ehen entsprechen, noch einmal das Erbe grundsätzlich aufteilt und daher nicht in irgendeiner Form etwas gemeinsamer Hof oder als gemeinsam zu bewirtschaften, die verhindert, weiter aufrechtzuerhalten ist. Unilineare Gruppen haben daher eine sehr starke Tendenz zur Aufsplitterung des Erbes und das kann auf verschiedene Weisen kompliziert werden, sagt Meyer Fortes. Entweder indem diese ausgeprägte Unilinearität in der Oberschicht besteht, die sehr viel Eigentum hat und der Rest muss schauen, wo er bleibt. Oder indem die gesamte Gesellschaft unilinear organisiert ist, aber dann sehr bald nach einigen Generationen für ein Problem steht, dass die Erbschaften mal ziemlich aufgeteilt sind, sodass sich kaum mehr lohnt, etwas weiter aufzuteilen, weil es schon so klein geworden ist. Daraus ergibt sich aus dieser Reduktion des Eigentums im Inneren ergibt sich die Tendenz zur aggressiven Expansion nach außen. So, dass unlineare Gesellschaften sehr oft eine sehr starke, aggressive, expansive Bewegung nach außen aufweisen. Oder aber, geben sich jetzt alles noch schnell weiter, geben sich die Bitte auf, ich will nur noch diesen einen letzten Gedanken zu dem Thema zu Ende bringen. Oder aber, dritte Variante, um dieser Tendenz zur kompletten Aufsplitterung des Eigentums über mehrere Generationen entgegenzuwirken. Oder aber, Patrilinealgesellschaften tun was Drittes, nämlich einen sehr starken positiven Wert auf Binnenheiraten zu legen. Etwa auf Cousinenheiraten. Etwa von der Art, dass der Sohn von A1 die Tochter von A2, also seine Vater, Bruder, Tochter, heiraten darf und soll und der Sohn von A2 seine Vater, Bruder, Tochter, nämlich die Tochter von A1 heiraten darf. Wenn das so praktiziert wird über mehrere Generationen, dann ist klar, dass die Tendenz zur Aufsplitterung vom Eigentum zwischen diesen Brüdern durch diese Binnenheiraten aufgefangen wird. Und das ist genau das System der sogenannten arabischen Heirat. In vielen arabischen Gesellschaften, in vielen auch nicht arabischen, aber islamischen Gesellschaften, etwa berberische oder kurdische Gesellschaften, ist es genauso üblich, diese Cousinenheirat innerhalb patrilinearer Abstammungsgruppen zu praktizieren, um der Aufsplitterung des Eigentums entgegenzuwirken. Soweit einige Grundüberlegungen von Meyer-Fortes zum wechselseitigen Zusammenhang zwischen Wirtschaft, Verwandtschaft und Politik. So, da waren mindestens zwei, drei Fragen von Ihrer Seite, die ich jetzt gerne entgegennehme. Man kann auch sagen, Polygamie bezeichnet zweierlei, nämlich Polyandrie und Polygynie. Na, achso, so meinen Sie. Polygamie als solche kann man nicht ausüben. Stimmt. Ja, klar. Es wird das Recht, das eine oder das andere zu tun. Ja. Hat sich schon erledigt. Ganz hinten.
Was ist die aggressive Expansion
der Aggressive Expansion meint, dass das gerade im westafrikanischen Fall, aber auch in manchen anderen Gesellschaften, die solche unilineare Verwandtschaftssysteme kennen, Tendenzen haben, dass sie immer wieder zu räuberischen Überfällen auf ihre Nachbarn tendieren und denen Land und Wasser und Vieh und Weide wegnehmen. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Also die Korrelation ist auf jeden Fall nicht eindeutig. Ja, es gibt insgesamt recht wenig polyandrische Fälle, aber diese polyandrischen Fälle kommen nicht nur in materiellen Gesellschaften vor, sondern auch in bilateralen und kognatischen. Einer bekanntesten ist das alte Tibet, wo es aber eher etwas auch mit Steuerflucht zu tun hatte und eine Strategie der Armen gewesen zu sein scheint. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Polygynie ist sicher zu mehr als 90% der Fälle, die wir kennen, tritt es gemeinsam auch mit Patrilinearität. Aber nicht zu 100%. Ja, und dann ist auch immer die Frage, was bezeichnet man damit? Nicht? Man könnte zum Beispiel darüber streiten, wie die Tatsache zu bewerten ist, dass schätzungsweise, die Dunkelziffern sind hier nicht ganz klar, dass schätzungsweise 60% der Oberschicht in westeuropäischen Gesellschaften 60% der Männer der Oberschicht in westeuropäischen Gesellschaften parallel eine Freundin haben zu der Tatsache, dass sie verheiratet sind. Und das in weit mehr als der Hälfte der Fälle eine unverheiratete Freundin, also kein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Wenn Sie das als Tatsache hernehmen und sozusagen das ironische Beiwerk beiseite lassen und dem gegenüberstellen, dass es ungefähr dieselben Relationen gibt in der islamischen Welt, wo auch in Wahrheit nur die Männer der Oberschicht mehr als eine Frau gleichzeitig haben, weil sie es sich nicht leisten können, mehr als eine den Unterhalt zu gewährleisten, dann ist eben auch so ein bisschen die Frage der Bewertung, die da hereinspielt, interessant, finde ich zumindest, und ob das eine wenigstens offen nicht sogar seine Vorzüge hat, weil alle darüber wissen, wenn das andere etwas ist, über das man nicht reden kann. Also prüfen sich viele interessante Fragen, zumindest aus meiner Sicht, dran, wenn es um Polygynie geht. Die nächste Frage war hier. Ja. Ja, also gehen wir mit Herrn Fortes davon aus, dass wir es mit einer so radikal patrilinearen Gesellschaft zu tun haben, dass die Töchter nichts kriegen, sondern nur die Söhne. Es sind eh nicht viele Gesellschaften, aber die, mit denen er zu tun hat, wir waren solche. Ja, dann teilt sich das Erbe des Vaters an Vieh und an Land. Und weiß nicht, an Wertgegenständen auf seine vier Söhne und dadurch wird es keiner, also pro Kopf. Und wenn das ungebrochen so weitergeht, über drei, vier Generationen, wird es immer kleiner und kleiner pro Kopf, bis zu einem Zeitpunkt, wo es sich schon ökonomisch kaum mehr rentiert, damit zu operieren. Und dann stellt sich nach drei, vier Generationen, für jede Gesellschaft, die von solchen Ausgangsbedingungen ausgeht, das Problem, dass sie irgendwas tun muss, um dieser ständigen Verkleinerung des Eigentums über die Generationen hinweg entgegenzuwirken. Und eine Antwort darauf wäre die Expansion nach außen, eine andere wäre im Inneren diese Aufteilung durch Binnenheiraten entgegenzuwirken. Ja?
Ich wollte fragen, ob hier einen Zusammenhang gibt zwischen der Universität und der Präsident zur Aufklärung des Erbes.
Gute Frage, ja. Ja, die Antwort ist ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Gibt es also einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Unilinearität und Umgang mit Erbe, würde ich mal sagen. Erstens mal von einem evolutionären Standpunkt her, finde ich, gibt es eine recht klare Antwort auf Ihre Frage, nämlich in endlosen Ketten von genealogischer Herkunft zu denken, wird überhaupt erst dann in der Geschichte und Entwicklung der Menschheit interessant, wenn es was weiterzugeben gibt. Von einer Generation an die nächste. Ja, daher ist es eine Tatsache, dass unilineare Verwandtschaftssysteme unter jeder und anderen relativ selten sind. Weil die Natur, auch bei den Quarkjuts oder Zimtscheren, wird nicht aufgeteilt nach Eigentumsrechten und du, dir gehört dieser Haselnussstrauch und dir gehört dieser Küstenabschnitt. Das bleibt selbst bei den sonst so stratifizierten Gesellschaften der Westküste Gemeineigentum und bei anderen Jägern und Sammlern sowieso in irgendeiner Form. Das heißt, wir finden eine Aufgliederung von Verwandtschaft nach ausgeprägten Deszendenzsystemen über viele Generationen hinweg erst in der Regel bei solchen Gesellschaften im evolutionären Sinn, wo es recht viel zu vererben gibt, etwa Felder, deren Qualität steigt, wenn sie über Generationen bearbeitet wurden, weil eben entsprechend Nährstoffe drinnen sind, weil entsprechende qualitätshebende Bearbeitung über viele Generationen die Felder zu dem gemacht hat, was sie sind. Oder andere Formen von Reichtümern. Das ist mal das eine. Es gibt in der Regel als ausgeprägte Genealogien erst dann, wenn bei intensiven Wohnbauern und bei Nomaden. Also. Und zweitens, ja, tatsächlich ist es dann so, dass es diese relativ hohe Korrelation zwischen Eigentum und ausgeprägten Genealogien meistens gibt, ich würde nicht sagen 100%, aber ich sage, meistens gibt es das in diesem Zusammenhang. Und dann stellt sich in jeder Generation immer wieder die Frage, was mache ich jetzt mit dem Erbe und wie wird Erbschaft gerechnet? Wenn ich ein strikt patrilineares System habe, dann ist von vornherein schon durch die Abstammungsordnung klar, dass die männliche Nachkommenschaft mehr zählt als die weibliche. Wenn ich ein matrilineares System habe, ist es tatsächlich umgekehrt in der Regel, wenn es um Erbe geht. Da kriegt der Bruder der Frau fast nichts und auch ihr Sohn fast nichts, während die Tochter etwa den Korallengarten auf Dorian bekommt und die dazugehörige Gerätschaft. Insofern gibt es da also in jeder Generation auch ganz praktisch für die beteiligten Menschen diesen Zusammenhang zwischen Erbe und Abstammungsordnung. Verwandtschaftssystemen eben eine besonders rigide Ausrichtung des Erbes drinnen haben und drinnen transportiert haben. Klar, es gibt auch bei den frühen Germanen, ja, die eben das Verwandtschaftssystem hatten, das in großen Teilbereichen wir heute das unsere nennen, Erbe. Aber da gab es nicht viel zu erben. Das waren Randrodungsbauern, die von einem Waldfleck zum nächsten gezogen sind und von daher waren sozusagen auch die Eigentumsformen, um die es da ging, nicht besonders wichtig. Daher konnte sowohl an die Töchter wie an die Söhne in ungefähr gleichartiger Weise mit einer gewissen Asymmetrie drinnen weitergeben werden. Es war wurscht, weil es nicht so viel zum Erben auch gab. Sobald Sie aber in Genealogien rechnen, wird nicht nur wichtig, woher ich komme, sondern auch woher das kommt, was ich habe und wohin es geht, was ich habe. Insofern gibt es schon einen engen Zusammenhang zwischen Genealogie und Erbschaft. Ja, jetzt will ich allmählich zur Erbschaft vor, daher kurze Fragen und noch kurze Antworten. Zwei sehe ich noch, drei und dann machen wir Schluss. 1, 2, 3.
Ich frage, ob es nicht häufiger zu Fehlern kommt, wenn die Heiraten zwischen Friseur und Cousine nicht beobachtet
worden sind. Ja, Haus Habsburg würde Ihnen sicher widersprechen. Ja, ist nicht unwichtig. Nein, also es ist tatsächlich so, dass das eine verbreitete Volksmeinung ist, die aber von den Humanbiologen in der Form nicht akzeptiert wird. Die sagen, das ist nur dann der Fall, wenn es wo Erbfehler gibt, aber die müssen nicht systematisch auftreten. Nur dann, wenn sie auftreten, ja, dann verbreitet sich ein bisschen schneller bei diesen Binnenheiraten als bei anderen Heiraten. Aber Binnenheiraten sind nicht schuld für Erbfehler, sondern sie erhöhen nur die Verbreitung der die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung, wenn welche auftreten. Und Sie wollten noch was über die Gefährlichkeit von den Binnenheiraten wissen? Kann doch nicht mehr so sein.
Ja,
also
gibt es das rein moralisch?
Ja. Bei den Cousin- und Cousinenheiraten?
Ja,
nein, also es ist ja so, dass wir die Ausnahme in der Weltbevölkerung sind, die keine Cousins und Cousinen heiraten. Das ist ja das weitaus üblichere weltweit. Ja? Inzest schließt normalerweise überhaupt nicht die Cousins und Cousinen mit. Die Inzestgebote sind zwar sehr variabel, aber es ist fast immer so, dass sie Eltern und Geschwister umfassen. Manchmal umfassen sie auch mehr als das, aber nicht besonders häufig auch Cousin und Cousinen, Neffen und Nichten sehr wohl, Halbgeschwister auch, aber andererseits im alten Griechenland bis herauf in die athenische Zeit war die nahe Heirat mit Cousins, Cousinen inklusive der Halbschwester eine erwünschte Heirat. Das heißt, da ist das Inzestverbot auch im kulturellen Nahbereich von uns, wie gesagt, im alten Griechenland oft enger, als es bei uns ist, Halbschwester. Und auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, die Gesellschaften, in denen es keinerlei Inzestgebot sind die absoluten Ausnahmen. Und das ist eher so wie im alten Griechenland, mit der Oberschicht, der Isis und Osiris, Kult. Oder bei den Parthern mit ihren altiranischen Befürwortung von Vater, Tochter und Mutter, Sohn, Verehelichung, dass da immer das Prinzip praktiziert wurde, wenn man so wie vorhin Lizet Jovin und Lizet Puvi, um die Herrscherschicht hervorzuheben, um sie zu unterscheiden vom Rest des Volkes, waren der Herrscherschicht dann Dinge erlaubt, die dem einen Volk nicht erlaubt waren. Das diese völlige Abschaffung des Inzests in manchen wenigen Gesellschaften immer eher diesen Charakter. 1, 2, 3. Servus, Christian. Sehr viel geschrieben. Er hat in seinen wichtigsten Büchern, die wir kurz nochmal hier anführen wollen, auch so viel Verschiedenes drinnen geschrieben, dass es eine beliebte Redewendung innerhalb der Anthropologie geworden ist, zu sagen, everybody has his own EP. Weil wirklich fast alles, was man argumentieren möchte, an irgendeiner Stelle mit einem Ernst Richard Zitat nachzuweisen ist. Trotzdem ist das nicht so sehr ein Hinweis auf ein schillerndes Chamäleon oder einen Wendehals, der jeden Tag eine andere Meinung vertreten hat, als vielmehr der Hinweis auf ein sehr reichhaltiges Oeuvre, in dessen Kern allerdings schon die Weiterentwicklung der am Eingang dieser Stunde schon mal angesprochenen sekundären Theorie steht. Da möchte ich mich in den verbleibenden Viertelstunde, wenn Sie es gestatten und mit mir diese Geduld haben, darauf konzentrieren, verweise aber nichtsdestotrotz auch auf seinen ersten bahnbrechenden wichtigen Erfolg von 1937, die Studie über Hexerei und Orakel bei den Asande. Eine Gegend, mit der ja viele Jahre später auch Manfred Trenzer gearbeitet hat, der den alten Ernst Richard knapp vor dessen Tod auch mit den Ergebnissen seiner Weltforschung persönlich besuchte und ihn in mancher Hinsicht durchaus zu interessieren und zu Widerspruch zu bewegen vermochte. 1940 dann die klassische Monographie, eigentlich der Ethnologie überhaupt, The Lure. Die Asande sind ein Volk und eine Bevölkerungsgruppe, die im Norduganda und im Südsudan leben, heute auch Teil der bürgerkriegsähnlichen Situationen im Südsudan geworden sind. Die Nuer sind demgegenüber eine Bevölkerungsgruppe im West- und Nordwest-Sudan. 1951, nach dem Zweiten Weltkrieg, unternahm Ernst Richard noch eine große Feldforschung in heutigen Lügen, in der sogenannten Cyrenaika, wo er einen Orden, eine sunnitische Völkerungsgruppe, die zugleich einer bestimmten ordensartigen Strömung des Islam anhängte, eine eigene Untersuchung widmete, der Salusi auf Cyrenaika. Im Übrigen, jede Gruppe, die dann Oberst Muammar Gaddafi nach seinem Machtantritt in den 60er Jahren auch recht rigide Maßnahmen verhängte, um seine Macht zu etablieren. Also drei große Feldforschungen, kurz gesagt, bei den Asande, bei den Nummer und bei den Sanusi. Bei den Asande eine zentrale Untersuchung über Hexerei, die Kollegen Epimada und ich auch ausführlich diskutieren im Vorwort unseres gemeinsamen Bandes Metamorphosen der Natur. Insofern wir dort versuchen zu verdeutlichen, was passiert, wenn ein Elefant in einen Garten hineintrampelt. Ganz Verschiedenes, je nachdem, ob das ein Asande-Garten ist oder der Garten eines Eremiten in Sri Lanka oder der Garten eines weißen südafrikanischen Ranchers, lautet unsere Antwort. Und das versuchen wir dann ausführlicher zu argumentieren. Alles weiter in diesem interessanten Buch. Wir wenden uns wieder einem Bildschirm zu. Nur zu sagen, Lions Richard ist der hereinbrechende Elefant in den Garten unter Umständen weder eine Naturkatastrophe wie beim Rancher, noch ein Zeichen, dass die Götter zürnen wie beim Eremiten, aber vielleicht das Ergebnis von schwarzer Hexerei durch den eigenen Nachbarn. In den Nur arbeitet Evans Pritchard schließlich die Thematik der segmentären Theorie weiter aus, die wir im Prinzip hier in Anknüpfen schon ein bisschen genauer bei Maya Fortes kennengelernt haben, soweit sie verwandtschaftlich organisiert ist. Aber Evans Pritchard macht es nicht von der theoretischen Seite eines bestimmten Verwandtschaftssystems her, sondern macht es am empirischen Beispiel der Nur, indem er sagt, alle Nur stammen von einem fiktiven Ahnen ab. Der angeblich vier männliche Nachfahren hatte, oder fünf oder sechs, das ist ja gar nicht wichtig. Und die gegenwärtigen Gruppen der Nur betrachten sich als Nachfahren der vier oder sechs Söhne dieses fiktiven Ahnen. Insofern sind sie eben tatsächlich fünf oder sechs oder sieben Segmente gleichwertiger Art, die zusammen die Nur Gesellschaft bilden. Und das Gemeinsame ist, dass sie glauben, von einem gemeinsamen Ahnen abzustammen und sich in der Praxis hier und heute gemäß dieser Vorstellung verhalten. Das ist eine Gesellschaft, die nur eine ganz schwache Oberschicht erkennt, die sogenannten Jaguar-Männer, die an der Spitze jedes einzelnen dieser Gruppen stehen. Und bei der Frage, wenn A etwas mit B auszuhandeln hat oder mit B einen Konflikt oder einen Vertrag zu vereinbaren oder durchzuführen hat, dann vertreten die Jaguar-Männer ihre jeweilige Gruppe, A oder B, gegen die andere Gruppe. Ansonsten haben sie auch als Oberschicht sehr viel gemeinsam. Etwa, dass sie nicht jederzeit heiratbar sind, sondern untereinander nur heiraten. Isogamie nennt man das schon wieder, die Heirat innerhalb einer Schicht. Angehörigen der Oberschicht und Angehörigen der normalen Bevölkerung der Nuwirtschaft. Ja, die Jaguar-Frauen sind ebenso Angehörige der Gruppe wie die Jaguar-Männer. Nun ist es so, dass die Oberschicht besonders stark patrilinear organisiert ist und daher vertreten die Männer die Gruppe als Ganzes, inklusive der Frauen, der Kinder, aber auch der älteren Angehörigen der jeweiligen sozialen Verbände.
Bitte?
Kafta ist eine Gruppe, die primär untereinander heiratet und dieses primär innerhalb derselben Schicht heiraten nennt man die Isogamie betreiben. Gut, der Kern der segmentären Theorie besagt, dass innerhalb dieser Segmente, die wir hier als A, B, C, D, E charakterisiert haben, egal ob es jetzt 5 oder 7 große Einheiten sind, das System sich in gleicher Weise weiter fortsetzt. A besteht also aus vielen gleichwertigen Untereinheiten, A1, A2, A3, A4, A5. Ein System, das Herr Zwischert als nestig bezeichnet, als ineinander verschachtelt sein. Und innerhalb dieser Untereinheiten von A gibt es unmöglich noch weitere Untereinheiten, bis auf die Ebene des Einzelhaushaltes herunter. Sodass man die Situation eines einzelnen Haushaltes auch als eine in konzentrischen Kreisen angelegte darstellen kann, wie es von verschiedenen Autoren in Textbooks for Students getan wurde. Ego gehört also so gesehen zur Gruppe AX, die im nächsten ist, die die kleinste ist. Die Gruppe AX ist eine von vielen, die zur Gruppe, sagen wir, A2 gehört. Und die Gruppe A2 ist eine von vielen, die zur Gesamtgruppe A gehört. Nein, das erzähle ich jetzt fertig und die Frage überlegt sich für nächstes Mal. Das muss, geht nur in einem Zusammenhang. Ja? Das und das ist identisch. Das ist Querschnitt, das ist Draufsicht. Das ist der Querschnitt auf das Gesamtsystem. Das ist die Draufsicht mit einem Einzelhaushalt im Zentrum. Die Draufsicht, die Vogelschau, ist also ein System von konzentrischen Kreisen, in deren Mitte ein Haushalt steht. Und jeder Haushalt kann sich daher so definieren, als im Zentrum von mehreren konzentrischen Kreisen. In der Quersicht haben wir die Verschachtelung von vielen Obereinheiten, die Untereinheiten in sich mit einschließen. Das ist an sich nicht wahnsinnig schwierig. Wenn man, wie ich, den Vorteil hat, Fußballanhänger zu sein, ist es noch viel einfacher, weil dann ein Verein sowohl in der österreichischen ersten Liga spielt, wie zugleich auch Mitglied des Europacups der Meister ist und daher in mehreren Ligen gleichzeitig eine Rolle spielt. Das sind also die Voraussetzungen. Wir sprechen von einem segmentären System, wenn es diese Grundkriterien erfüllt. Und weil sehr viele agrarische oder nomadische Gesellschaften in der alten Welt, von Westafrika bis in die Mongolei und von Südafrika bis zu den Roma und Sinti in Europa, im Prinzip so funktionieren, ist das nicht eine Beschreibung allein von Einzelfällen, sondern es ist eine zusammenfassende Erklärung von vielen Fällen. Und zusammenfassende Erklärungen von vielen Fällen nennt man Theorie. Daher wird auf diese Weise einmal von der segmentären Theorie die grundsätzliche Funktionsweise von vielen Gesellschaften agrarischer oder nomadischer Art beschrieben, die am Rande des Staatswesens leben oder ohne Staatswesen. Aber auch am Rande des Staatswesens. Wenn Sie an die mauretanischen Viehzüchter oder an die mongolischen Viehzüchter denken, dann gibt es hier natürlich schon Staaten in der Nähe. Wichtig an der Sache ist ein letzter Gedanke, den Evans Pritchard mit dem Begriff der strukturellen Relativität bezeichnet. Was heißt strukturelle Relativität? Das bedeutet, es ist eine Grundeigenschaft, es ist strukturell an diesen Systemen, dass für den einzelnen Akteur je nach Situation alles relativ ist. Das bedeutet, was das Beispiel bedeutet, macht den Schluss unserer heutigen Stunde aus. Aber merken Sie sich das bitte. Ich habe von struktureller Absurdität über anonyme Relativität schon so viele absonderlichen, Halloween-artigen Wiedergaben dieses Terminus akustisch zu verdauen gehabt, dass ich Sie inbrünstig bitte, mich in dieser Hinsicht nicht noch mit weiteren Missgeburten akustischer Art zu schänden. Also es heißt strukturelle Relativität. Ja, strukturelle Relativität. Es ist eine strukturelle Eigenschaft dieser segmentären Systeme, dass für den einzelnen Akteur mal das eine und mal das andere wichtig ist. Und damit hören wir jetzt beispielhaft auf. Wenn ich das Mädchen Aische bei den Luer nicht mit einem Haushalt streite, in dem ein junger Mann mich geleitet hat, dann rufe ich meinen Bruder und meinen Vater auf, mit diesem Haushalt sofort eine Fehde zu begehen. Wenn diese Fehde innerhalb desselben, wenn das eine Fehde ist in einem Haushalt, der in derselben Gruppe ist wie ich selber, wie mein Haushalt ist, dann wird das einfach nur eine Fehde zwischen zwei Haushalten sein. Wenn das ein Haushalt ist von den Bösewichten, die mich beleidigt haben, der nicht in derselben Gruppe wie ich angesiedelt ist, sondern in der Gruppe AY, dann bin ich, dann ist mein Haushalt für diesen Konflikt von vornherein Teil von AX, weil wir alle unsere Angehörigen aufrufen, um zu helfen gegen diesen Haushalt von AY. Wenn das nichts nutzt oder sich diese Fehler totlauft, dann kann es sein, dass wir alle Angehörigen von Hartz II aufrufen, uns zu helfen, wenn der andere Haushalt, mit dem wir auf Rede stehen, etwa zu A3 gehört. Wenn der Haushalt, mit dem wir Fehde stehen oder mit dem wir streiten, zu A, aber nicht zu A, sondern zu B zählt, dann haben wir die Möglichkeit, alle unsere Angehörigen von B, von A aufzurufen und zu helfen gegen diesen Haushalt von B. Das heißt, je nachdem, um welche Zugehörigkeit es sich bei der anderen Gruppe handelt, mit der wir im Streit liegen, in Fehde stehen, oder ein Konflikt austragen, kommt die eine oder die andere Zugehörigkeit von uns selber zum Tragen. Das ist, wie gesagt, relativ davon abhängig, wo man selber steht und wo die anderen stehen. Das meint der Richard in struktureller Relativität. Danke für heute.